Exil Hertana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil Hertana, ich bin Bremchen, ihr hört den Exil Hertana Podcast und ich freue mich, dass der Dennis in der Leitung ist. Ich grüße dich.
Hi, grüß dich.
Ja, erstmal vielen Dank fürs spontan Mitmachen. Du kommst eigentlich aus der Nachtschicht mehr oder weniger, ne?
Ja, na, wir haben ja 24-Stunden-Dienst und der geht immer von 7 bis 7 Uhr, ja.
Okay, aber ein bisschen schlafen konntest du?
Ja, na, das ist ja, du, wir haben ja unsere Ruheräume, ja, weil offiziell der Beamte schläft ja nicht, der ruht und haben ja immer unseren, ja, ist kein Witz, und wir haben ja am Bett dann immer den Piepser stehen und wenn es dann alarmiert, springen wir auf, ziehen uns an und los geht's.
Ich glaube, es gibt Behörden, da schläft der Beamte doch, aber es ist jetzt von mir.
Dazu kann ich jetzt hier an dieser Stelle nichts sagen.
Das ist absolut in Ordnung, das ist auch richtig. Wir nehmen heute so ein bisschen anders auf als sonst. Wir nehmen mich heute in zwei Teilen auf. Den ersten Teil, den machen wir jetzt. Wir machen einen ganz kleinen Rückblick auf Spiele, über die wir eigentlich gar nicht sprechen wollen oder über die ich eigentlich gar nicht so richtig sprechen möchte. Und den zweiten Teil, wenn das klappt, den nehmen wir dann nachher auf und dann kommt hoffentlich noch der Lennart dazu. Ich bin gespannt. Drück uns die Daumen, dass das technisch klappt.
Ja, bestimmt.
Ja, mich würde es freuen. Wir haben es gestern schon ein bisschen geprobt. Ist halt nicht so ganz einfach, die Leitung da richtig hinzukriegen. Ist halt ein Stück weiter weg, mehr verrate ich nicht. Aber ich hoffe das Beste, wie immer. Dann lass uns mal auf das erste Spiel kommen, was ja seit der letzten Folge stattgefunden hat. Die letzte Folge war am 5. Dezember. Wir haben heute übrigens die 50. Folge. Wir haben mit dem Hauptstadtderby gleichgezogen. Die hatten nämlich auch gerade die 50. Also haben wir jetzt auch geschafft.
Cool.
Der 11. Spieltag war Gladbach gegen Hertha. Das ganze Ding ging 1-1 aus. Das war am letzten Wochenende. Ja, ich war eigentlich gar nicht so unfroh, dass wir am Wochenende keine Folge aufnehmen konnten, weil es jetzt nicht so ein hochunterhaltsames Spiel war. Also gerade die erste Halbzeit hatte ich den Eindruck, da haben sich zwei Abwehrreihen eigentlich gegenseitig ziemlich egalisiert. Der Rest war dann Zweikampf im Mittelfeld. Also ich fand es nicht so unterhaltsam. Ich fand das ganze Spiel eigentlich nicht so dolle. Bin ich zu kritisch? Hast du es besser gesehen?
Ja, das Gladbach-Spiel, das war, ja, klingt jetzt sehr hart. Es war jetzt kein fußballtechnischer Leckerbissen, ja. Aber ich fand es jetzt nicht so ermüdend und frustrierend wie das zweite Spiel, über das wir noch heute sprechen. Man hat halt gesehen, und das finde ich auch okay, dass es bei Hertha jetzt erstmal darum ging, gegen so eine Mannschaft wie Gladbach jetzt nicht so Tore zu kassieren, wie es nachher bei Dortmund passiert war, weil, um mal vorzugreifen, Gladbach hat auch jetzt gegen die Eintracht unter der Woche gezeigt, die können zum Ende hin auch immer nochmal aufdrehen. Und darum waren sie ja bemüht und auch gegen Hertha hat ja Gladbach am Ende noch echt versucht zu drücken und die drei Punkte zu holen. Von daher war das für mich in Ordnung, dass man schon mal versucht hat, erstmal da stabiler dazustehen und nicht wie bei manch anderen Spielen da hinten viel zu viele Tore zu kassieren. Und gerade gegen Gladbach ist das keine leichte Aufgabe. Ja, und die müssen gerade mit der Doppelbelastung klarkommen und haben dann auch erstmal Wert gelegt, von hinten sicher rauszuspielen. Ja, wie gesagt, technisch kein Leckerbissen, aber also so ein schlechtes Bundesligaspiel war es jetzt nicht.
Also in Relation zu dem Spiel jetzt gegen Mainz war das echt super.
Ja, aber das ist auch nicht schwer.
Schon lange kein so schlechtes Spiel mehr. Aber sorry, ich muss gerade, glaube ich, nur meinen Frust über dieses Spiel da gestern loslassen.
Naja.
Ein bisschen was Gutes hatten wir ja auch in diesem Spiel. Also ich finde, dass Boyata, Guendouzi, Pekarik und Stark eine gute Partie gemacht haben. Ja. Überhaupt alles, was mehr oder weniger in der Defensive war, Offensive. Man hat gesehen, De Rosun und Piontek, die konnten die Leistung, wie sie gegen Union gespielt haben, in der Form nicht wiederholen. Also da haben sie sich zwar ausgezeichnet, aber es hat sich mal wieder gezeigt, dass sie das doch nicht konstant zeigen können. Das war ja gestern gegen Mainz offensichtlich auch nicht besser. Offensive, auch mit dem Luke Bakio, er hat zwar hier und da mal was getan, aber das war insgesamt nicht sein Tag. Wo mir Hertha sehr gut gefallen hat, vor allem in der ersten Halbzeit, eine unheimliche mannschaftliche Geschlossenheit in der Abwehr, in der Defensive, mit gutem Pressing vorne. Das hatte ich schon lange nicht mehr so gut gesehen bei Hertha. Ja. Und das war auch ein Grund, warum Gladbach sich vor allem in der ersten Halbzeit so extrem schwer tat, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Also was entscheidend war, wenn man sich so die Spieldaten anguckt, ist auch, wie gesagt, die Wege, die Hertha gelaufen ist, ne? Und dass auch die Zweikämpfe schon ein bisschen mehr gesucht wurden, auch wenn die Quote schlechter war als die bei Gladbach. Aber man hat halt wirklich, wie du schon sagst, kompakt und mit viel Laufarbeit versucht, das Spiel der Gladbacher zu unterbinden. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Und war ein schönes Tor von Guendouzi, muss man auch mal einfach sagen. Ja. Das war wirklich schön gemacht. Und man hat sich halt gegen eine Mannschaft, die eigentlich momentan wirklich, auch wenn sie in der Bundesliga so der Klassiker, ne, haben die letzten Jahre gut gespielt, Champions League, und jetzt in der Bundesliga tun sich immer schwer, aber trotzdem hat Gladbach schon eine sehr gute Qualität und kann auch Qualität einwechseln, und da hat sich Hertha schon ganz gut gegengestemmt. Ich finde, es war keine Selbstverständlichkeit, auch wenn viele sagen, Gladbacher B11, das finde ich aber, wird den Leuten, die bei Gladbach auf dem Platz waren, nicht gerecht. Und nachher hat er ja auch noch ein paar andere Leute eingewechselt. Von daher, nee, ich muss sagen, das 1-1, hätte mir das vorher einer gesagt, dass wir auswärts unentschieden bei Gladbach spielen, wäre das für mich okay gewesen.
Ja, zumal, man muss einfach auch sagen, ja klar, mit ein bisschen mehr Effizienz, mit ein bisschen mehr Glück, wenn sie dann wirklich doch nochmal die ein oder andere Chance gemacht hätten. Redan hatte ja in der 85. Minute eine ganz gute Möglichkeit. Dann hättest du natürlich auch mal einen glücklichen Sieg mitnehmen können.
Ja.
Aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass Gladbach in der zweiten Halbzeit ordentlich gedrückt hat, gute Chancen hat, und letztendlich war es dann tatsächlich so, wie es, glaube ich, auch der Labbadia mal gesagt haben soll, so sinngemäß, da hätten eigentlich beide Mannschaften gewinnen können. Hertha hätte da eine Siegmöglichkeit gehabt, aber mit ein bisschen Pech hätten sie halt verloren. Insofern, also ich bin mit dem Punkt zufrieden, und damit ist für mich dieses Spiel gefühlt auch irgendwie schon abgeschlossen.
Ja, also das habe ich auch relativ schnell abgeschlossen. Ich denke auch, das ging hin und her. Von den Zahlen her hatten Gladbach mehr Chancen, aber beide hatten den Sieg auf dem Fuß, und so ist es letztlich auch für mich vollkommen in Ordnung. Und das Spiel kann ich auch abhaken, ohne mich darüber zu ärgern. Über jetzt vergebene Chancen, weil auch die anderen Chancen hatten. Deswegen, nee, ist okay. Gladbach, das Spiel, das war okay. Auch nach dem Derby dann gegen so eine Mannschaft dann zu punkten, das war gut.
Wollen wir schon über Mainz reden? Haben wir das mit Gladbach? Ich hätte nichts mehr. Oder liegt dir noch was auf der Seele, wo
also
du, was du noch loswerden willst
nur,
zu Gladbach?
Was sich jetzt halt wie so ein Faden zieht, und das kommt auch gleich in Mainz zu, ist halt das, was mich so ein bisschen enttäuscht, ist, dass Spieler wie Piontek und Dilrosun einfach bestimmte Leistungsspitzen nicht bestätigen können. Das liegt sicherlich nicht an denen alleine, aber es ist einfach, ja, ärgerlich.
Ja, dann gut, lass uns doch mal zum Mainz-Spiel kommen.
Ja,
da hat sich das ja im Prinzip fortgesetzt, wobei ich muss sagen, ich bin ja mit einer gewissen Überheblichkeit in dieses Spiel gegangen, weil ich tatsächlich dachte, vom Momentum her, Mainz spielt wirklich keine gute Saison, da steckt im Moment nicht viel dahinter. Wenn das so weitergeht, dann werden die bis zum Ende der Saison gegen den Abstieg spielen. Aber auch gestern hing natürlich auch Hertha den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Trotz, sagen wir mal, ersten 15 Minuten, wo Hertha drückte ohne Ende. Ich hatte irgendwann zwischendurch mal gelesen, 80% Ballbesitz. Mhm. Das haben sie jetzt bis zum Ende des Spiels nicht gehalten, aber Ballbesitz hatte Hertha eigentlich das ganze Spiel, aber es fühlte sich so ein bisschen an wie in den ersten 70 Minuten gegen Union. Hertha hatte halb Ballbesitz, kann damit aber nichts anfangen und kann da eigentlich keine Torchancen draus generieren. Und je länger dieses Spiel dann dauerte, umso unansehnlicher wurde das, dass Fehlpässe immer mehr unterliefen. Selbst Guendouzi, der ja sonst eigentlich verhältnismäßig ballsicher ist oder sich eher durch Ballsicherheit auszeichnet, die Kontersituationen sind kläglich vergeben worden. Ich habe eben schon den Grottenkick erwähnt. Das war zum Teil kaum noch zu ertragen. Und ich finde, das mündete dann zum Schluss in diesem furchtbaren Fehlpass von Lecky, der mehr oder weniger frei in der eigenen Hälfte ins Ausflankt. Das war so schlimm, wo man dann dachte, boah, wann ist ein Glück, dass keine Zuschauer rein durften in dieses Stadion. Das wäre eigentlich für jeden Strafe gewesen, da zu sein. Also normalerweise, die Umstände sind ja blöd. Keiner will Corona, keiner will diese Geisterkulissen haben. Aber an der Stelle habe ich echt mal gedacht, naja, da wird jeder froh gewesen sein, dass er nicht im Stadion war. Jetzt darfst du schimpfen.
Ja, also Ich glaube, das war auch das Problem bei der Mannschaft, dass man zu sehr davon ausgegangen ist, dass man das Spiel gewinnt. Ja, ich weiß halt nicht, wie der Labbadia die vorbereitet oder heiß gemacht hat. Er hat ja gesagt, wir wollten 3 Punkte holen. Das ist ja auch okay, wenn man das vorher so sagt, aufgrund der tabellarischen Situation. Aber ich denke, denen war auch klar, was zu erwarten ist. Und man muss auch jetzt mal Mainz gerechterweise sagen, so viele Tore, die auch schon kassiert haben und Niederlagen. Aber ich fand in allen Spielen, wenn man so die Zusammenfassung gesehen hat, da hatte Mainz immer Phasen, wo sie noch eine Zeit lang gegengehalten haben oder auch selber mal Möglichkeiten hatten. Und in dem einen Spiel haben sie auch mal welche gemacht. Und ich bin von einem Spiel ausgegangen, wo wir Geduld haben müssen, wo ich aber trotzdem auch davon ausgegangen bin, dass Hertha schafft, den Knoten platzen zu lassen. Und wenn mal das erste Tor gefallen ist, dann läuft's. Nur das Problem war, das erste Tor ist nicht gefallen. Und dann ist es nachher so ein Spiel gewesen, da war ja nachher bei allen der Wurm drin und die, die eingewechselt wurden, konnten da auch nichts mehr dran ändern und Lecky genauso, dann, dass da auch genauso das Niveau stetig bergab gegangen ist und ich fand es halt extrem ärgerlich gegen Union zum Beispiel, auch wenn wir da in Überzahl waren, aber da hast du gesehen, da hat man gemacht und gemacht und gemacht und mit der Gewissheit, die müssen ja irgendwann müde werden in Unterzahl und wir schaffen das hier noch, ja, aber und deswegen Respekt auch an Union, wie die da gegengehalten haben mit ihren körperlichen Leuten, ja. Aber bei Mainz, da hatte ich das Gefühl, die sind da rangegangen, jo, heute machen wir jetzt mal den Tabellenletzten fertig und dann lief es nicht. Und anstatt sich dagegen aufzubäumen und nochmal vielleicht selber mehr Gas zu geben und sich zu hinterfragen, was mache ich heute nicht gut genug, haben sie alle den Kopf hängen lassen. Und das ist nachher nur noch Frust gewesen. Also wie gesagt, Guendouzi eingeschlossen, der ja gerne mal vorangeht, aber da habe ich am Ende auch so ein paar Bälle gesehen. Und das war nicht nur der Rasen. Ja?
Ich hätte ja normalerweise gedacht, ich versuche das jetzt mal feuerwehrmanngerecht auszudrücken, dass Labbadia den in der Halbzeit Feuer unter dem Hintern macht.
Ja.
Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, nochmal einzugreifen und dass es vielleicht einen Spieler gibt, der, Achtung, das Eisen aus dem Feuer holt. Also,
oh, du bist so geil.
Ja, ich weiß.
Ich würde es, wenn du immer diese Feuerwehrbezüge hinbekommst. Herrlich, herrlich, schön. So platt oder so kitschig sie sind, aber es ist wundervoll.
Wobei, ich könnte es jetzt noch erweitern. Also auch die Abwehr hat ja nicht viel anbrennen lassen. Aber gut, ich lasse das jetzt mit den blöden Wortspielen. Du bist da ja auch ein gebranntes Kind.
Ach ja.
Gut, nee, ich will da auch gar nicht mehr Öl ins Feuer gießen, aber
ja, jetzt könnt ihr jetzt auch sagen, mir brennt es unter den Nägeln, dass ich noch was sage.
Ja, du hast aber eben schon was erwähnt, nämlich das Strohfeuer von De Rosun und Piontek. jetzt ist aber gut. Mir tut Piontek ein bisschen leid in dem Spiel. Ich finde, der ist durchaus fleißig und ab dem Moment, wo der im Strafraum Ball kriegt, funktioniert der meistens. Aber das war nicht ein Spiel für Piontek, wo eine gesamte Mannschaft eigentlich indiskutabel spielt. Würde ich ihm nicht den Vorwurf machen, aber ich denke, dass er Del Rosso jemand ist, der ja für die Offensive zuständig ist, fürs Dribbling, der eben den Ball nach vorne treiben soll. Ich finde, er hat schlechter funktioniert in diesem Spiel. Und Deo, was der da hinten rechts gemacht hat, das war die größte Gefahr für die eigene Abwehr, hatte ich den Eindruck. Jetzt von, dass er den Ball nicht annehmen konnte,
ja.
Verdribbelt, Fehlpässe, ja. Dass dieses Fehlpassfestival haben ja dann nachher alle gemacht. Also, wenn das der Nachfolger von Pekarik sein soll, im Moment muss man sagen, ich war froh, als Pekarik wieder drin war. Das war der beste Mann, gefühlt, neben Schwolo.
Also, ich muss auch sagen, da war ich auch überrascht, was der so für technische Probleme oder Fehler hatte, der CVG. Ich weiß nicht, hatte der keine Ahnung, die Stutzen nicht weit genug nach unten gemacht, ja, keine Ahnung, also ich war auch irritiert, wie fehlerhaft der gewesen ist, ja, und ich meine, erstmal auch war ich etwas überrascht, dass Labbadia, sag ich mal, da so doch, also einige Wechsel gemacht hat, wo ich mir halt dachte, never change a running system, jetzt hat er gesagt, er wollte da Rieder und Pekarik ein bisschen Pause geben, weil die alle Länderspiele gemacht haben. Letztens wurden sie so gelobt, dass sie eigentlich so fit sind und das alles mitmachen und die Leute, die stattdessen gespielt haben, haben ihre Möglichkeit nicht genutzt. Ne? Auch wie du schon angesprochen hast, Luke Bakio, manchmal so mit Leistungsschwankungen oder so, wo ich mir denke, dem fehlt da der Biss und dann gibt er dem mal eine Denkpause, aber die anderen haben sich nicht aufgezwängt. Also Del Rosun darf von Anfang an spielen und dann wartet nichts. Ja, Cefuig, wie gesagt, so fehlerhaft. Ja, und Piontek, ja, das ist bei Piontek auf der einen Seite, sehe ich das auch so, ist er halt ein Stürmer, der muss ordentlich versorgt werden, ja. Aber irgendwie fehlt mir auch was von ihm. Ich kann es dir nicht genau beschreiben, ob er sich vielleicht dann auch mal so einer Situation mehr anpassen muss. Und es gab ja auch Spiele, wo er mehr gekriegt hat. Und ja, ich kann es dir leider nicht genau sagen, aber irgendwas läuft bei ihm auch noch nicht so richtig rund, beziehungsweise da muss er sich vielleicht doch ein bisschen mehr anpassen. Allerdings, was ich ihm wieder zu sagen muss, ist, wo er sich einmal richtig geärgert hat, und das war wirklich so, und da denke ich wieder dieses Problem der Einstellung einiger Spieler, da rennt er nach vorne oder kriegt einen Ball nach vorne, ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, versucht den Ball festzumachen und will sich dann mit dem Rücken zum Tor drehen und einem den Ball ablegen, und das ist keiner mitgelaufen.
Ja.
Und da hat er richtig geschimpft. Das hast du gesehen, ne? Da hat er geschimpft, dass keiner hinten rausgekommen ist. Und ich weiß nicht, ob das Problem gestern war, dass die dann einfach nicht mehr den Schalter umlegen konnten, sich doch mal ein bisschen mehr Mühe zu geben. Und da sehe ich das Problem mit den vielen jungen Spielern, dass die einfach manchmal noch denken, jetzt haben wir mal dreimal nicht verloren und haben ganz ordentlich gespielt. Das machen wir heute locker gegen Mainz. Und dann können sie aber den Schalter nicht umstellen, wenn sie feststellen, oh, hier muss mehr passieren. Und diese Ideenlosigkeit und ganz kurz, der Labbadia hat ja erst auch mit dem Rasen gemeckert und ja, der ist auch scheiße, ist ja richtig. Ich meine, da will er vielleicht auch ablenken, aber nachher in der PK habe ich gesehen, da hat er dann schon gesagt, dass viele ihre Position nicht richtig angenommen haben, die Laufwege nicht gemacht haben, und das war eine ganz klare Kritik an den Spielern, und da bin ich mal gespannt, wie sie das aufarbeiten, oder das würde ich gerne mal wissen, wie sie das aufarbeiten, weil als Trainer, glaube ich, nach dem Spiel gestern, würde ich denen nur noch Wasser und Brot geben.
Ach, das mit dem Aufarbeiten, ich kann es fast nicht mehr hören.
Also, ja, natürlich.
Bei dem Spiel gestern fällt mir so langsam nichts mehr ein, also das, ich hatte jetzt so gehofft, nachdem zuletzt häppchenweise irgendwie doch ja so eine gewisse Stabilität reinkam. Stark sich auf der 6 irgendwie so ein bisschen einspielte, die ja. Abwehrarbeit insgesamt ein bisschen besser wurde. Man muss ja auch sagen, dass Mainz nicht viel gemacht hat. Die hatten ja auch nicht viel Chancen. Ja. Wenn sie mal eine Chance hatte, das eine war, glaube ich, ja fast ein Eigentor vom Torunariga, wenn er da noch dran war. Und Stöger hatte nachher nochmal eine Chance. Aber es waren ja insgesamt zwei Mannschaften, wo man sagen muss, man hätte eigentlich beiden nicht die Punkte teilen sollen, man hätte eigentlich beiden für dieses Spiel Punkte abziehen müssen. Also wer Fußball mag, das war grausam.
Das Ding ist halt, weil du auch die Abwehr sagst, ne? Also zum Beispiel, ich finde Niklas Stark, um das mal kurz rauszuheben, finde ich, macht sich auf der 6 gut. Ich würde jetzt nicht sagen hervorragend, aber er macht sich gut. Er ist dort stabiler und wirkungsvoller als anstelle der Innenverteidigerposition, wo er doch eher für Unsicherheiten mal gesorgt hat. Und da ist er der klassische Abräumer, ne? Also der defensive Sechser, also wirklich, dass er mehr abräumt, das finde ich, macht er gut. Aber ich habe das Gefühl, kaum wird die Mannschaft mal gelobt, und das wurde sie ja auch in den letzten Tagen, ne? So nach dem Motto, ja, Hertha kann eine Serie starten und bla bla bla. Und dann liefern die sowas ab. Ich habe das in dem Moment, oder auch wurde darüber gesprochen, dass die Abwehrreihe gut funktioniert, und dann passiert einem Torunariga so ein Fehler, auf den wir alle gewartet haben und ich auch froh bin, dass er wieder da ist. Aber man hat das Gefühl, ich habe das Gefühl, jetzt sind sie mal positiv betrachtet worden von vielen Seiten. Ich meine, Hertha musste ja viel Schelte einstecken, zu Recht, ja, die letzten Monate und alles, oder das letzte Jahr. Jetzt hat man mal das Gefühl gehabt, Hertha kommt auf den Weg, und dann legen die so eine Leistung dahin. Und mit Aufarbeiten meine ich jetzt nicht so dieses Generelle, sondern Spiel zu Spiel. Ja, und das musst du ja immer machen. Du musst ja jedes Spiel aufarbeiten, auch wenn du gewinnst. Das meine ich damit. Ja, aber mich ärgert halt einfach, dass kaum wird mal positiv gesprochen, liefern die sofort einen Grund ab, dass man das alles wieder in die Tonne kloppen kann.
Dann lass uns doch einfach mal mit diesem Spiel abschließen. Ich denke mal, das müssen wir einfach abhaken. Das war nichts gestern.
Ja.
Ich würde ganz gerne auf den zweiten Teil so einen kleinen Vorgriff machen. Das Zwischenfazit zu Hertha BSC, das war jetzt der 12. Spieltag. Die Hinrunde selber ist ja noch nicht abgeschlossen. Das wird ja erst im nächsten Jahr weitergehen. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal sich so umguckt in die letzten Wochen und Monate, wie sich Hertha da präsentiert hat. Ich habe so unter dem Punkt größtes Talent oder der mir am am besten aufgefallen ist, wirklich nochmal den Jessik Ngankam auf der Liste, der ja gestern spät kam, der meines Erachtens jedes Mal, wenn er im Spiel ist, wirklich eine super Leistung bringt, extrem aktiv, für mich immer ein Aktivposten, und ich staune dann immer, dass zuerst ein Lecky kommt, der mich in seinen Einsätzen jedes Mal nicht wirklich überzeugt. Ich verstehe den Bruno Labbadia an der Stelle nicht. Also ich will Bruno Labbadia auch gar nicht in Frage stellen. Aber bei Ngankam erstens große Wertschätzung für das, was er bisher tut. Ist für mich der nächste kommende Mann bei Hertha. Und ich würde ihm einfach mehr Einsatzzeit wünschen. Ja, siehst du es ähnlich oder hättest du einen anderen Favoriten bei den Talenten?
Nee, also ich denke auch, dass Ngankam da von den Talenten erstmal der nächste ist. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie im Training sich der Redan macht oder gar schon der Netz und der Albrecht, aber ich glaube, die führt er erst noch ran. Ich glaube, er will, dass erstmal das Grundgefüge läuft, aber den Ngankam, den kann er jetzt immer schon reinschmeißen da vorne im Sturm. Ja, mit Lecky. Also entweder hat er eine Leiche im Keller vom Labbadia oder... weiß ich nicht, vielleicht ist doch das Problem so ein bisschen, dass das ein oder andere Mal so eine Erfahrung da auf dem Platz fehlt und er erhofft sich vielleicht, dass der Lecky nochmal mit seiner Erfahrung da was einbringen kann. Vielleicht ist er auch im Training viel besser, das hat man ja immer wieder mal so, und dass da das dann auf dem Platz das nicht kommt. Ich hoffe auch eigentlich, dass der Ngankam sich da immer mehr aufzwingt und er die Chance bekommt, ja. Sehe ich genauso. Also das, was man gesehen hat, ist der sehr vielversprechend, und mit Lecky, ich fand den immer sympathisch, ich habe ihn damals als Gegner gehasst, aber man muss auch sagen, seit geraumer Zeit ist es eigentlich zu wenig, was der bringt, beziehungsweise zu fehlerbehaftet.
Beim Deo ist es, wie ich finde, leider ähnlich, ist bisher die schwächste Neuverpflichtung von Hertha BSC, jedenfalls vom Leistungsstand, gelb-rote Karte, insgesamt, eigentlich mag ich ihn, weil er sehr dynamisch spielt, aber letztendlich das Leistungsniveau, das passt noch nicht. Man könnte allerdings auch sagen, dass bei ihm er eher noch am ehesten als Talent oder als Spieler zu sehen ist, der eigentlich an eine Stammelf heranzuführen ist. Etwas schwieriger finde ich es bei Toussaint, ich habe den ja so ein bisschen unter dem Punkt Enttäuschung begutachtet. Ich weiß, dass du damit ein Problem hast, aber ich denke mal, dass ein Spieler, bei dem du so viel Ablöse zahlst, einfach, du hast eine andere Erwartungshaltung an das Leistungsniveau. Deswegen zahlst du ja so viel Ablöse. Ich weiß, es gibt Gründe, warum das so ist. Er konnte teilweise nicht spielen, aber er ist halt noch nicht die Verstärkung, die man sich von ihm gewünscht hat.
Ja, vielleicht weiß ich nicht, ob da bei ihm noch irgendwie was Persönliches oder vom Selbstvertrauen her noch ein Problem spielt. Man darf halt nicht vergessen, er ist auch noch ziemlich jung. Ich hatte auch gedacht, das geht ein bisschen schneller, aber gut, vielleicht müssen wir da einfach Geduld haben. Ja, keine Ahnung, vielleicht fehlt ihm auch ein bisschen mehr der Druck. Da bin ich mal gespannt, wenn so ein Askasiba zurückkommt, konstant, ob das was werden kann oder nicht. Weil wenn er gespielt hatte, gab es ja auch Spiele, da war der sehr dynamisch, fand ich eigentlich, ja. Und Toussaint, ja, bleiben noch so, die Versprechen, die man sich von denen gemacht hat, bleiben noch offen, ne?
Ja, das würde ich ganz gerne erweitern wollen auf den Alderete, den ich jetzt auch so als Licht- und Schattenspieler oder als Ergänzungsspieler eingenordet habe. Ist gar nicht so kritisch gemeint, hat teilweise ganz ordentliche Spiele gemacht. Habe auch keine Angst, wenn er bringt, aber er macht das Team nicht zwangsläufig besser, er ergänzt es. Das sehe ich genauso bei Eduard Löwen, der für mich eigentlich in der Stammelf im Moment auch keine Rolle spielt. Und dann habe ich drei Fälle, wo man vielleicht ein bisschen sich wundert, dass ich die auch als Licht- und Schattenspieler sehe. Aber ich denke, dass Askasiba, Luke Bakio und Piontek auch noch nicht so richtig ihren Durchbruch hatten, allerdings auf unterschiedlichem Niveau. Askasiba fiel durch Verletzungen weg. Luke Bakio, wenn er gut drauf ist, entscheidet der ein Spiel. Auch Krzysztof Piontek hat ja schon gute Spiele gehabt, wo er wirklich mit ihm gesiegt hat. Aber da fehlt insgesamt die Konstanz und das dauerhaft gute Niveau fehlt mir da auch. Oder bin ich da wieder zu streng?
Da fällt mir nur ein Spruch dazu ein. Fast immer schlägt Motivation Talent. Was ich das Gefühl habe, auch bei so einem Luke Bakio ist, der bringt unheimlich viel Talent mit, ja. Aber lässt sich auch zu oft hängen. Also so, du siehst an der Körpersprache, wenn ihm was nicht gelingt. Und da fehlt mir die Motivation, da fehlt mir der Fokus. Also, und das sind so Sachen, Da spanne ich mal einen Bogen zu einem bei uns, der gerne immer den Preetz kritisiert, dass ich das Gefühl habe, wir haben zu viele Spieler von diesem Typen, die so einen Arschtritt brauchen und zu wenig von denen, die die Arschtritte verteilen innerhalb der Mannschaft, weißt du? Dieses Motivieren sich selbst, aber auch seine Mitspieler. Und da muss ich wiederum sagen, hat man da entweder schlecht gescoutet oder, ja, keine Ahnung. Ja, also irgendwie, das ist so für mich so das Typische bei Luke Bacchio. Askasi war schwer zu beurteilen, weil der verletzt war viel. Aber bei Dilrosun, vielleicht bei Cefuik, ja, das sind so. Und auch bei Piontek, da fehlt mir dann manchmal so dieses sich selber motivieren und die Leute mitreißen. Und das Mitreißen, da fehlt bei uns einfach was, ja, um das Thema wieder aufkommen zu lassen. Da fehlt bei uns irgendwie so ein bisschen dieses Leadership.
Ich habe auf meiner Liste hier 5 Spieler, mit denen ich sehr zufrieden bin, wobei ich 2 Spieler als Ausnahmespieler bezeichnen würde. Mhm. Das ist Guendouzi, bei dem man ja leider nicht vergessen darf, dass er nur ausgeliehen ist und ja, formal eigentlich geht nach einem Jahr. Kunja natürlich und mit Schwolo, Córdoba und Boyata mit Sicherheit gute Verstärkungen. Bei Córdoba kann man es noch nicht so genau sagen, der ist ja sehr schnell verletzt gewesen, aber ja, hat sich ja sehr gut gezeigt. Da habe ich jetzt 5 Spieler auf der Positivliste und 7 Spieler, die, naja, in Relation vielleicht auch zur Ablösesumme oder zur Erwartung eher enttäuschend sind. Viele davon gehen in die Zeit von Klinsmann, bis auf Kunja.
Also ich sag mal so, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich will jetzt hier keine Ausreden für Labbadia schaffen, aber er hat halt eine Mannschaft, wo er bei dem Spielerkauf kaum Einfluss hatte, ne? Also letztlich sind es ja nur die Letzten, die vielleicht so geholt wurden, dass er da Einfluss hatte. Das sieht man schon, das Schema, die sind von Klinsmann da zum größten Teil geholt und das sind nicht so die Brüller. Und wenn man sieht, was an Geld ausgegeben wurde und was auf den Platz kommt, muss man schon ganz klar sagen, da sind einige Millionen anscheinend nicht gut investiert worden. Ja, das ist... Ja, aber das ist immer schwierig, dass man eine Erklärung schnell zu einer Ausrede wird, ne? Also wir versuchen ja zu erklären, warum das nicht so läuft. Ich denke, Labbadia kann man vielleicht kritisieren gestern, dass er da was Neues probiert hat. Andererseits, wenn es funktioniert, hätte alle gesagt, wow, gewagter Schritt, der funktioniert hat. Ich bin weiterhin dafür, dass man dem Labbadia Zeit gibt, weil er ja woanders schon bewiesen hat, dass er eine Mannschaft gut spielen lassen kann. Und Kritik muss immer erlaubt sein, auch am Trainer, aber für mich steht er nicht zur Diskussion. Und ich glaube, diese Saison, habe ich von Anfang an gesagt, das wird auf und ab gehen. Ich hoffe, jetzt geht es mal noch wirklich die nächsten Spiele ein bisschen mehr bergauf.
Also ich glaube auch, dass natürlich ein Trainer wie jeder andere sich auch Kritik stellen muss.
Na klar.
Da wird man mit Sicherheit bei den Spielen Punkte finden, wo man sagen muss, da hat er mal besser und da hat er mal schlechter gelegen. Mhm. Aber für mich ist über dem Ganzen nach wie vor nach dieser verkorksten Saison, die wir letztes Jahr hatten, beziehungsweise in der vorherigen Saison hatten, mit 4 Trainerwechseln und dem ganzen Kalu-Geraffel und was wir da nicht noch alles hatten, bin ich froh, dass wir wirklich mit Bruno Labbadia einen Trainer haben, von dem ich nach wie vor überzeugt bin. Das klingt vielleicht ein bisschen doof. Ich wüsste wirklich keinen, der besser im Moment zu Hertha passt. Und ich glaube auch nicht, dass schon wieder ein neuer Trainer auch irgendetwas besser machen würde. Nein. Und ich bin mal gespannt, im zweiten Teil, ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, Werner Gegenbauer ist seit 2008 Präsident, Michael Preetz ist seit 2000 in der Geschäftsführung. Wir sollten nachher zumindest mal die Frage stellen, ob jetzt ausgerechnet Bruno Labbadia, der ja nur noch nicht so lange da ist, wirklich jetzt hier in die Pflicht genommen werden kann. Ja. Denn ich finde, inzwischen sind eigentlich andere in der Pflicht und bin mal sehr gespannt, ob Hertha eigentlich den Nachweis erbringt, dass das, was man da an sportlicher Leistungsfähigkeit in der Mannschaft verbessern wollte, vor allem mit dem Geld von Windhorst, ob das gelungen ist, ich habe größte Zweifel oder ich finde Stand jetzt eher nein, aber das können wir nachher nochmal besprechen.
Ja.
Dann würde ich vorschlagen, machen wir an der Stelle einen Punkt. Wir hören jetzt gleich eine Jingle und wenn alles geklappt hat, dann gibt's bald den zweiten Teil zu dritt. Ich hoffe, es klappt. Oder hättest du noch was du noch sagen möchtest?
Nö, ich weiß nicht, willst du beim Zwischenfazit nochmal mit dem Lennart was sprechen? Sonst, ich hätte nur eine Sache zu Kunja. Aber ich will jetzt auch nicht den Zeitrahmen.
Naja, er kann auch nochmal ein Zwischenfazit machen, natürlich. Also ja. Das Thema ist noch nicht beendet dadurch.
Ja, deswegen. Also da würde ich da nochmal was zu Kunja dann sagen.
Okay, dann machen wir das. Dann bedanke ich mich erstmal, dann geht's recht bald weiter und ich kann ja mal gucken, ob ich schon ein bisschen was nachbearbeiten kann. Vielen Dank und ich sag bis gleich.
Bis gleich.
So, da sind wir wieder zum zweiten Teil und es hat geklappt. Der Dennis ist wieder oder weiterhin dabei und der Lennart auch. Ich grüße dich. Schön, dass das geklappt hat und danke, dass du mitmachst.
Hallo Bremchen, hallo Dennis. Ich grüße euch hier aus Mumbai. Ich freue mich jetzt dabei sein zu dürfen und bin gespannt auf die nächsten 2 Stunden Unterhaltung.
Das werde ich zu verhindern wissen, die 2 Stunden auf jeden Fall. Lennart, du warst, wer den Exilhartaner-Podcast öfter hört, der kennt dich. Du warst bei 2 Folgen dabei und da hast du dich eigentlich als Exilhartaner in Köln vorgestellt und ich sag's gleich dazu, Mumbai, ehemalig Bombay, ich glaube heute sagt man Mumbai, das ist ja glaube ich mal umbenannt worden, das kannst du bestimmt noch erklären, es liegt in Indien, du hast echt, bist beruflich richtig weit weggekommen von Köln, wohnst da auch jetzt noch nicht lange, wie geht's dir, bist du da so halbwegs angekommen schon, muss ja für dich auch sehr ungewohnt sein, es ist sehr anders dort, nicht schlechter, aber anders.
Es ist sehr anders. Es ist eine völlig neue Situation für mich hier. Ich bin jetzt seit Anfang Oktober hier. Das ist so meine erste Auslandserfahrung, also längerer Aufenthalt auf jeden Fall. Und ja, bin ja hier für das Auswärtige Amt tätig. Das kann man ja an dieser Stelle vielleicht erwähnen. Und ja, bin sehr gespannt, was jetzt noch die nächsten Jahre auf mich zukommt. Ich werde auf jeden Fall noch gute 3,5 Jahre hier sein. Habe die Stadt schon ein bisschen kennenlernen können. Es ist ja aktuell so ein bisschen gegensätzlich, was so die Lockerungen angeht, was den Lockdown betrifft. Also in Indien ist es momentan so, dass die Zahlen stagnieren, teilweise sogar zurückgehen, bis auf Neu-Delhi. Da sind die Fallzahlen steigend noch momentan. Die Läden öffnen, Fitnessstudios öffnen. Man kann sich relativ frei bewegen. Du merkst eigentlich nur an der Maske, dass man noch in einer Pandemie lebt. Sonst ist eigentlich nicht so viel davon zu spüren. Ansonsten, ja, ich bin in Sachen Wohnungssuche mittlerweile erfolgreich. Ich habe einen Mietvertrag jetzt unterschrieben, den Schlüssel bekommen, habe aus dem Hotel hier, wo ich jetzt noch lebe, immer mal schon ein paar Sachen rüber geschafft. Und ja, es ist sehr aufregend. Es ist was völlig Neues. Es ist sehr, sehr bunt, sehr laut. Auf jeden Fall eine Herausforderung. Es ist ja hier, man sagt so ungefähr eine 26 bis 30 Millionen Einwohnerstadt. Ich glaube so vom Ballungsraum, also von der Dichte her, von der Einwohnerdichte auf den Quadratkilometer gemessen, sogar die dicht besiedelste Stadt der Welt, wenn ich jetzt mich nicht irre. Also für jemanden wie mich, der Menschenaufläufe, Menschenmassen liebt, ist es eine absolute Herausforderung.
Da war Ironie dabei, muss man vielleicht noch sagen.
Ja, ein bisschen Ironie schwingt da schon mal mit.
Wir hatten uns gestern, kann ich ja vorab schon mal erwähnen, eine Weile unterhalten und ich hatte dir gestern eine Frage gestellt. Ich würde das ganz gerne auch so ähnlich nochmal fragen. Für mich ist Indien oder den Eindruck, den ich von Indien habe, ein faszinierendes Land, ein buntes Land, ein abwechslungsreiches Land, aber eben auch mit einer bitterarmen Bevölkerung zum Teil. Also ich glaube, ich wüsste immer nicht, wo ich so hingehe zwischen Mitleid, geschockt sein und Faszination von dem Land und von den Menschen. Das muss ja so viele Eindrücke sein, von denen man erschlagen wird. Was ist für dich so das Präsenteste oder das Wichtigste und ist das, was ich eben beschrieben habe, so halbwegs richtig?
Ja, deine Ansicht kann man schon so teilen. Also das ist, um das mal ein bisschen weiter auszuholen, Indien war auch für mich persönlich jetzt eigentlich nie so ein großes Reiseziel, um ehrlich zu sein. Ich hatte zwar immer auch mal Interesse, mal nach Asien zu gehen, also Reiseziel als Reiseziel auserkoren, hatte da aber eher Thailand auf dem Schirm oder Malaysia oder vielleicht mal nach Japan. Indien hat mich da immer so ein bisschen der, ich weiß nicht, der richtige Begriff ist wahrscheinlich Respekt. Ich hatte sehr viel Respekt vor diesem Land und irgendwie hat es mich nie so ganz gereizt. Und dann musste ich mich aber beruflich damit auseinandersetzen und habe mich dann damit beschäftigt. Und meistens, wenn ich Dinge neu angehe, dann belese ich mich da nicht großartig oder schaue erst mal, was erwartet mich da so. Ich will mir einfach selbst dann ein Bild darüber machen. Und als ich hier ankam, so das Erste, was hängen bleibt, ist das Lächeln der Menschen. Also es ist sehr bunt, es ist sehr laut, hier leben bettelarme Menschen, die treffen auf Reichtum ohne Ende. Also die Gegensätze könnten hier größer nicht sein. Aber die Menschen, denen du hier begegnest, die schauen dich an, die begrüßen dich, die sagen Welcome to India, die grinsen dich an und du hast auch nie das Gefühl, dass es gespielt wäre oder gestellt wäre. Die schauen dich mit offenen Augen an und es ist eine sehr herzliche Begrüßung. Und die Menschen hier, das, was sie halt oder von dem sie wenig haben, das teilen sie sogar noch mit dir. Und ja, so ein paar Klischees stimmen dann wahrscheinlich schon. Das ist, es ist viel Dreck. Du findest auch viel Müll. Es ist sehr laut, sehr voll vor allem, ja. Aber es ist auch irgendwie, man muss einfach offen dafür sein. Man muss sich auf das einlassen, was hier so auf einen zukommt. Und ja, ich will auch jetzt gar nicht zu weit ausholen. Da könnte man jetzt auch Stunden füllen damit, aber wenn ich da ein bisschen Werbung machen darf, auch an dieser Stelle habe ich ja auch einen eigenen Podcast mittlerweile, wo du, lieber Bremchen, auch Inspiration warst, denn bei dir habe ich ja das Handwerk so ein bisschen lernen können, wie man so einen Podcast aufnehmen kann.
Zu viel des Lobes,
also, ganz gut. Ja. Also ohne dich hätte ich das wahrscheinlich dann auch nicht gepackt und weil ich mir dachte, wie kann ich den Menschen, die jetzt in Deutschland vielleicht gerade zuhören, so ein bisschen von den Erfahrungen hier mitgeben. Erst habe ich an einen Blog gedacht, aber ich dachte, ach, so viel zu schreiben und dann so in Textform. Und ich dachte, einfach drüber reden, einfach das Mikro anstellen und drauf losreden. Ich denke, das ist die direkteste und einfachste Variante. Und ja, also wer gerne mal reinhören will, kann mich finden auf Spotify, auf Amazon Podcasts und auch bei Google mittlerweile. Und ich glaube, auch bei Apple Podcasts kann man meinen Podcast in die Ohren mittlerweile finden. Ja, aber das soll jetzt auch genug Werbung sein an dieser Stelle.
Ja, ich werde den Link an diese Folge ranhängen und ich erzähle nicht, wie lange ich gestern gebraucht habe, um dieses Wortspiel mit in die Ohren zu verstehen. Länger als
länger als die Folge gedauert hat.
Wahrscheinlich. Nein, nicht ganz so lange, aber ich stand gestern echt ein bisschen auf dem Schlauch, bis ich es nochmal laut vorgelesen hatte. Dann habe ich es endlich verstanden gehabt. Ich hatte auch gestern gesagt, dass meistens da, wo Leute sehr arm sind, der größte Reichtum meistens die Menschen selber sind. Du hattest gestern erzählt, dass die Höflichkeit der Menschen, dieses zuvorkommend zu sein, unbedingt helfen zu wollen, manchmal so weit geht, dass es dir fast schon unangenehm ist, ob in Restaurants, in Hotels oder sonst wo, auch wie offen die Leute auf dich zugehen. Du hattest gestern von einem älteren Herrn erzählt. Willst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Ich hoffe, du weißt, was ich meine mit dem älteren Herrn.
Genau, das ist schon sehr auffällig, dass eben dieser Service-Gedanke hier sehr groß geschrieben wird. Das Kastensystem, was ja offiziell zwar als abgeschafft gilt, aber das spürst du hier schon noch hier und da bei Restaurantbesuchen beispielsweise. Da hast du dann einen Herrn, der dir die Tür öffnet, der nächste bringt dir das Besteck, einer hält dir den Stuhl zurück, um Platz nehmen zu können, der nächste bringt dir die Karte, einer ist für die Getränkebestellung, der andere für die Getränkelieferung zuständig, einer macht nur das Essen. Einer bringt das Essen und wenn du dann beispielsweise den, der das Essen bringt, fragst, ob jetzt irgendein Getränk zu empfehlen wäre, wird er sofort zurückgepfiffen. Also jeder hat seine Teilaufgabe und mir wurde es mal so erklärt, es ist halt ein Riesenland mit über 1 Milliarde Einwohnern. Also ist es auch ein Stück weit Beschaffungsmaßnahme, um so vielen Menschen wie möglich hier einen Job zu verschaffen. Das ist dann oft sehr kleinteilig, aber das ja, da gewöhnt man sich auch dran. Und ja, zu diesem Service-Gedanken. Am Anfang mag es so ein bisschen befremdlich sein, aber du merkst irgendwann, wenn du zum Beispiel etwas bestellst und räumst selber deinen Tisch ab beispielsweise oder wenn der Kellner kommt und du reichst ihm schon den Teller hin, dann kann das so rüberkommen, als wärst du mit dem Service nicht zufrieden beispielsweise. Und man muss es einfach so ein bisschen annehmen und irgendwann gewöhnt man sich auch daran und dass man dann einfach diesen Service dann auch annehmen sollte. Und zu dem alten Herrn meinst du wahrscheinlich diesen Schuster vor der Bank?
Der sein Essen mitgegeben hat oder wo du probieren konntest, glaube ich.
Genau. Das war der Herr, ich war ja im Februar schon mal hier, um quasi so diese Abordnung hierhin vorzubereiten. Und da wollten wir ein Museum besuchen und das war aber irgendwie geschlossen oder da war nur eine Teilausstellung geöffnet. Und da saß so ein älterer Herr in einem Café und ja, der war offensichtlich jetzt nicht bettelarm, aber ich würde schon sagen, dass er so eher aus der unteren Schicht kam. Und der sah uns an mit einem Lächeln und öffnete die Arme und sagte, take a seat. Und dann setzten wir uns zu ihm und er hatte irgendwie so eine Art Hummus mit Olivenöl, Mais und so eine Art Fladenbrot dazu und sagte, hier, ich geb euch was ab, wollt ihr mal probieren? Und ich habe da eigentlich gar nicht lange überlegt, weil ich dachte, das war so eine Willkommensgeste für mich. Natürlich habe ich dann probiert. Wir haben dann noch uns ein bisschen unterhalten und mit dem Mann dann noch einen Kaffee zusammen getrunken. Und der hat auch gar nicht um Geld gebettelt oder irgendwas. Es hat ihm einfach Freude gemacht, das mit uns zu teilen, diesen Moment mit uns zu erleben. Und hat uns so breit angelächelt. Und das war eine sehr schöne Begegnung. Also wie gesagt, sonst würde ich jetzt auch gar nicht davon erzählen, wenn es nicht irgendwie hängen geblieben wäre. Also war ein schöner Moment.
Und vor allem war auch noch ein Moment, wo Corona in Indien noch nicht so kritisch war. Da ging das auch noch.
Genau, das war quasi just bevor dann Covid so zum Thema wurde. Wir sind dann Mitte Februar hier wieder ausgereist. Und ja, Wochen später war Covid in ganz Europa ein Thema. Also wir sind ja auch hier in Mumbai am Flughafen gewesen, sind dann über Abu Dhabi zurück und das ist ja auch ein riesen Drehkreuz. Und ja, wenn man sich da schon hätte anstecken können, ja, vielleicht hat es man auch schon und merkt es gar nicht mehr. Also ja, war sehr aufregend.
Glaube ich. Lass uns mal so ein bisschen den Kniff zum Fußball bekommen oder den Dreh zum Fußball bekommen, was nicht ganz einfach ist, denn Indien ist eigentlich nicht bekannt für sein Fußballspiel. Populärste Sportarten sind anders. Und ich weiß, dass große Stadien auch gar nicht so unweit von deinem Büro sind. Was sind denn die Sportarten, die da vor allem wichtig sind? Und du hast mir gestern auch den Fußballclub genannt, der in Mumbai spielt, aber ich kriege ihn nicht mehr zusammen.
Genau, das, ich sag mal, die Sportart Nummer eins, die ist ganz klar Cricket. Also Cricket ist hier die Sportart, die Nummer eins hier, ganz klar. Also wenn du hier durch die Straßen läufst, wenn du durch Parks gehst, du hast das Gefühl, vor allem die Jungs hier, die leben für Cricket. Und ich glaube auch, dass es für viele wahrscheinlich eine Art Weg ist, aus vielleicht ärmlichen Verhältnissen rauszukommen. Denn die Cricket-Liga ist hier schon nicht die schlechteste im internationalen Vergleich. Also ich bin überhaupt kein Cricket-Experte und ich kann mich auch mit den Regeln noch nicht so ganz anfreunden. Aber der Fußball ist ganz klar hinten dran. Natürlich auch aufgrund der Kolonialzeit der Briten ist natürlich die Premier League hier schon sehr beliebt. Du siehst Menschen in Arsenal-Trikots, Chelsea sieht man hier und da oder auch schon mal Liverpool. Und ab und zu auch mal ein Borussia Dortmund-Trikot, aber von der Hertha siehst du hier natürlich gar nichts. Ich bin hier auch schon in meinem Toussaint-Trikot durch die Gassen gelaufen und da kriegt man nicht mal ein müdes Lächeln dafür. Und das, obwohl die ja so viel lächeln, aber für Hertha interessiert sich hier weitestgehend niemand so wirklich. Aber ich bin ja jetzt hier, um daran zu arbeiten.
Ja gut, dann könntest du ja mit Guendouzi vielleicht punkten. Der war ja bei Arsenal.
Der dürfte, Genau, der dürfte auch einigen hier bekannt sein. Toussaint jetzt wahrscheinlich weniger, der auf meinem Trikot ist, aber Guendouzi dürfte dem ein oder anderen Arsenal-Fan hier schon ein Begriff sein.
Hm. Wie hieß nochmal der, weißt du noch den Fußballverein, wie hieß der nochmal? Hilf mir nochmal auf die... Oder weiß das nicht?
Genau, mehr. Das ist der Mumbai City FC. Ja. Die gehören ja zu dieser Manchester City-Gruppe, die ja ähnlich wie dieses ganze RB Leipzig-System aufgebaut sind. Ich glaube, der FC Granada gehört noch dazu und ich glaube New York City FC. Also die haben ja weltweit so ein ganzes Netzwerk aufgebaut. Und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob es irgendein B- oder C-Allstar geschafft hat in die indische Liga. Ich weiß so in den frühen 10er Jahren, also so um 2010, 11 herum, hat ja, glaube ich, Fabio Cannavaro, wenn ich jetzt nicht irre, und Gianluca Zambrotta, die haben hier in Indien gespielt. Ich glaube, einer von den beiden sogar beim FC Goa. Und beim Mumbai City FC hat unter anderem Ex-Nationalspieler Manuel Friedrich mal gekickt für, ich glaube, ein Jahr. Hat hier irgendwie 30 oder 40 Spiele gemacht und der war ja unter anderem bei Leverkusen damals, bei Mainz, bei Werder, hat auch, glaube ich, eine Handvoll Länderspiele, wenn nicht sogar etwas mehr gemacht. Wird vielleicht auch noch dem einen oder anderen etwas sagen.
Dann hätte ich vielleicht noch so eine Abschlussfrage zu dem, bevor wir vielleicht noch ein bisschen zum Zwischenfazit für Hertha kommen. Dich jetzt in Indien über Hertha auf dem Laufenden halten, du hast mir schon gesagt, also so richtig Live-Fußball ist im Moment nicht. Da musst du erst mal gucken, ob du da mal ein Angebot findest, was man überhaupt bezahlen kann oder was überhaupt möglich ist. Und dann hängt es natürlich auch ein bisschen von den Spielzeiten ab. Also das Freitag oder so ein Spätspiel ist ja bei dir mitten in der Nacht. Du hast das, glaube ich, jetzt den Tag tatsächlich übers Internetradio gehört. Wird schwierig, dich da auf dem Laufenden zu halten. Wahrscheinlich hast du im Moment erstmal andere Prioritäten, erstmal in Indien ankommen, richtig?
Ja, das kann man kurz und knapp so beschreiben. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr wenig Fußball geguckt, also bewusst hingeschaut tatsächlich. Ich habe das ein oder andere Premier League-Spiel hier sehen können, weil es auch relativ frei empfangbar ist, zumindest hier im Hotel. Das wird jetzt für den Bürger draußen, für den Pöbel wird es jetzt eher schwierig sein. Soll jetzt gar nicht so abgehoben klingen.
Ich weiß schon, wer es meintest.
Mein Sky-Abo, was ich vorher hatte, beizubehalten, hat sich für mich halt nicht gelohnt, da eben die Empfangsmöglichkeit hier nicht mehr gegeben war. Und ja, so sind die Samstagsspiele für mich immer sehr schwer zu bekommen. Und bevor ich da auf irgendwelchen russischen Streams da umher gucke, naja, ist schwierig, aber wie gesagt, die Radiomöglichkeit bleibt weiterhin. Es gab einen Anbieter, der hat bis zur letzten Saison jedes Bundesligaspiel übertragen, aber natürlich pünktlich zu meinem Dienstantritt hier. Nein, die TV-Rechte wurden abgegeben. Es gibt dann noch eine App, mit der man wohl Bundesliga schauen kann, aber da muss ich erstmal ein indisches Konto einrichten und eine indische Kontonummer habe ich jetzt seit gestern sogar schon. Warte jetzt noch auf meine Chipkarte und dann hoffe ich, dass ich da irgendwie eine weitere Möglichkeit habe, dann auch Hertha-Spiele live zu verfolgen, also auch ein Live-Bild.
Sprich, da hast du rund um die Live-Bilder noch kein richtiges Zielbild. Im Moment bist du eher ja sozusagen unlive am Nachbereiten, was bei Hertha so alles lieb. Aber ich glaube, da bleibst du dran, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das liest du dir durch.
Definitiv. Ich, wie gesagt, über Radio höre ich mit. Ich schaue mir Zusammenschnitte an, Zusammenfassungen und so weiter, lese im Ticker nach, ich lese die News natürlich rund um Hertha. Auch zum Beispiel die Jungs von Hertha Base kann man ja an dieser Stelle erwähnen, da ist man auch immer auf dem Laufenden. Ja, und natürlich höre ich dann auch die Exil-Herthaner-Episoden, die mir dann auch immer so ein bisschen Heimat hier rüberbringen und Hertha-Bezug herstellen. Das ist immer ganz nett und wir haben ja auch gestern drüber gesprochen, das war so ein bisschen surreal. Ich stehe dann hier unten auf dem Laufband im Fitnessstudio und höre dir und Robert beim Fachsimpeln übers Unionsspiel zu und denke so, hey, im Sommer saßen wir noch beim Grillen in Bonn und jetzt bin ich hier einfach mal so 6.000, 7.000 Kilometer entfernt und höre euch einfach aus weiter Ferne. Das war schon irgendwie komisch, ja, aber schön zugleich.
Kann ich mir gut vorstellen. Gut, dass du noch den Kniff oder den Dreh zum Exil-Herthaner-Podcast bekommen hast.
Ja, ja, das habe ich bewusst so gemacht, bevor ich hier Ärger bekomme. Ja,
was zahlt dir Hertha Base dafür? Wobei.
Ja, mal schauen. Ich, kann ja mal mit Christoph sprechen.
Ja, da kann ich fast, ich will nicht sagen, eine Anekdote erzählen, aber ich könnte vielleicht noch eine Kleinigkeit ergänzen. Ich habe kürzlich von einer Werkstudentin von der Berliner Morgenpost eine Mail bekommen, die ja also doch sehr für den immer härter Newsletter warb und dann bei mir anfragte, das könnte ich mich ja auch öfter mal anhören oder ansehen und ob ich das nicht auch gegenüber den Hörern so ein bisschen bewerben oder mal nennen könnte. Das, ich war mir am Anfang nicht so ganz sicher, ob das vielleicht ein Scherz ist, denn man darf ja nicht vergessen, das ist ein großer Verlag, das ist eine große Zeitung und die sind ja nun auf mich als Vertriebsweg nun ganz mit Sicherheit nicht angewiesen. Aber das, da die Mail letztendlich nett formuliert war und auch der Michael Färber ja letztens noch Humor bewiesen hat und der Jörn Lange ja auch ein netter Kollege ist, ja, erwähne ich an dieser Stelle also nochmal den immer härter Newsletter der Berliner Morgenpost. Link muss ich mal gucken, wo es den gibt und dann hätte ich das auch erwähnt. Und liebe Grüße nach Berlin, sowohl an den immer härter Podcast als auch an Hertha Base. So, jetzt habe ich aber genug Werbung für die gemacht, oder?
Ja, reicht jetzt auch.
Ja, denke ich auch. So, ich gucke.
Der Funke sollte übergesprungen sein.
Ja, ich. Oh.
Genau. Funke, da haben
wir. Ich muss jetzt mal wieder einen rein.
Jetzt habe ich aber wieder gebraucht, um den zu verstehen.
Ja, aber also, wir haben ja heute
da. War auch Feuer und Flamme dafür.
Ja, genau.
Okay. Zwischenfazit. Ich hatte Lennart dir schon vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass wir ja schon so ein bisschen angefangen haben, mal zu überlegen, wie dieses Jahr oder das Restjahr oder dieser Teil der Hinrunde gelaufen ist. Mit den Neuverpflichtungen waren wir ja in Teilen zufrieden, aber in großen Teilen auch eher enttäuscht oder haben Licht und Schatten gesehen. Vielleicht auch ein Grund, warum es bisher so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich dazu nochmal eine konkrete Frage habe. Der Dennis, du wolltest vorhin noch was zu Kunja erzählen und dir merken. Weißt du noch, was du da sagen wolltest?
Ja, ich finde, dass auch er Licht und Schatten hat auf seinem Niveau. Ja, also der ist da schon einzuordnen unter Ausnahmespieler, aber auch bei ihm gibt's immer wieder Momente, wo ich mich ärgere, weil ihm da einfach vielleicht noch ein bisschen mehr die Ruhe oder die Übersicht fehlt. Ja, also er will manchmal zu sehr mit dem Kopf durch die Wand und ich glaube, wir werden noch öfter ein paar gelbe Karten von ihm sehen. Und das ist das, was er, sag ich mal, in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht noch ein bisschen lernen muss. Also der ist, wir können froh sein, dass wir ihn da haben und der kann, sag ich mal, einen großen Fußabdruck hinterlassen, wenn er sich so weiterentwickelt, aber auch er muss ganz klar einige Dinge noch verbessern, den, was das angeht, die Mitspieler zu sehen auch, ja, und auch selber das Temperament manchmal ein bisschen zu zügeln.
Ja, wobei da beklagen wir uns schon auf einem hohen Niveau. Also ich bin.
Ja, aber das muss aber auch erlaubt sein. Ja, weil ich finde, wir kritisieren ja einige Dinge oder einige Spieler sehr stark und ich finde, ihn kann man da jetzt auch nicht nur als einzige Lichtgestalt hervorheben, sondern auch er hat in Situationen schon in meinen Augen Fehler gemacht und das kann man ruhig mal sagen. Und das ist ja, er setzt ja selber die Messlatte hoch durch seine Leistung. Ne? Hm.
Nichtsdestotrotz und Lennart, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht so schnell abgewürgt da vorhin, als es um das Indien-Thema geht, aber ich würde schon ganz gerne zu dem Zwischenfazit kommen. Ist das für dich okay oder hattest du noch einen wichtigen Punkt?
Nee, das ist völlig in Ordnung. Also ich, wie gesagt, kann an dieser Stelle ja noch mal kurz Werbung machen für den Indie-Ohren-Podcast, wer wirklich mehr über Indien erfahren möchte. Wie gesagt, das ist nur ein kurzer Abriss bislang. Ansonsten lass uns gerne bei der Hertha bleiben.
Okay. Ich habe einfach zurückgedacht an die Entwicklung von Hertha BSC seit dem Tenor Investment, weil bei uns allen damit ja verbunden ist, mit den neuen finanziellen Möglichkeiten, einfach eine sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft. Denn beide Parteien, sowohl Tenor als auch der Verein, haben ja Interesse daran. Beide wollen ja sportlich besser werden. Der Verein, weil es immer Sinn und Zweck eines Fußballvereins ist, erfolgreich zu spielen, und Tenor, weil die sich einfach erhoffen, dass dieses Investment letztendlich, wenn der Verein besser spielt, auch ja wertvollere Anteile an dem Verein bringt, dass sozusagen sich dieses Investment lohnt. Wenn es aber darum geht zu messen, wie weit man damit jetzt in den letzten anderthalb Jahren gekommen ist, dann finde ich, ist mein Zwischenfazit im Moment eher negativ. Ich finde, dass Hertha unter Dardai zuletzt auf dem 11. Platz war. Ich finde, Tabellenplatz ist ja ein gutes Kriterium, wie man sowas beurteilen kann. Letzte Saison war es der 10. Tabellenplatz. Im Moment, der Spieltag ist ja noch nicht beendet, es ist auch wieder der 10. Tabellenplatz. Stand jetzt habe ich bei Hertha teilweise eher einen Rückschritt gesehen in sportlicher Hinsicht, aber keinen sportlichen Fortschritt. Und mein Zwischenfazit ist ziemlich negativ. Und ich finde, dass die Geschäftsführung von Hertha BSC bisher noch nicht den Nachweis erbracht hat, dass sie in der Lage ist, wirklich die Mannschaft besser zu machen mit diesen Finanzen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie denkt ihr drüber? Sorry, ich habe wieder sehr viel erzählt.
Ja, also jetzt haue ich mal kurz rein. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich denke, dieser Schritt nach Dardai, da ist so vieles schiefgegangen. Da scheint sich der Verein doch noch ein bisschen länger von erholen zu müssen, also auch sportlich. Ne? Es sind Spieler geholt worden, die der jetzige Trainer vielleicht nicht geholt hätte. Und ich will jetzt auch nicht da zu lange das nochmal ansprechen. Und ja, man muss jetzt langsam hinterfragen bei der Geschäftsführung, ne? Dieses Chaos, was da passiert ist, da werden andere gegangen. Bei uns sind immer noch dieselben an der Macht. Gut, jetzt haben sie noch einen reingesetzt bekommen in der Leitung, in der Geschäftsführung.
Den Herrn Schmidt.
Genau, das ist vielleicht auch ein nötiger und guter Schritt, müssen wir mal sehen. Nichtsdestotrotz, Tenor hat sich vielleicht zu schnell was versprochen, weil ich sag mal so, das ist, also ich fand's Quatsch zu denken, dass wenn jetzt mal Geld kommt, gleich sofort alles super ist. Ne? Trotzdem gibt's Entwicklungen, die vielleicht schon hätten besser laufen können. Und ich habe es ja vorhin gesagt, mir fehlen so diese Spielertypen, die selber mehr Motivation auf den Platz bringen an sich selber und an die Mitspieler. Und da wurden vielleicht auch falsche geholt. Und da muss man die sportliche Leitung schon mal hinterfragen, auf jeden Fall.
So, soll ich da einfach mal ansetzen? Oder?
Aber gerne.
Rein.
Gut, dann lege ich einfach mal los mit meinem Feuerchen hier. Um da wieder den Bezug herzustellen.
Lennart ist wieder am Zündeln.
Ja, tatsächlich holt die sportliche Entwicklung jetzt nicht gerade die Kohlen aus dem Feuer.
Bis oh, jetzt. Schön, schön, der war gut.
Ja, klar, wenn man sich das jetzt rein faktenbasiert betrachtet, gibt es tabellarisch keine Weiterentwicklung. Wir sind irgendwie stehen geblieben. Man kann es natürlich nicht immer nur an der Tabelle festmachen. Wenn man sieht, was seit ja der Übernahme, klingt jetzt so übertrieben, aber seit Windhorsts Einstieg passiert ist, wenn ich da an diese ganzen Facebook-Live-Geschichten denke und dann Klinsmann und Covid und hast du nicht gesehen und dann Labbadias Übernahme oder seine Einstellung, so sage ich mal, mitten in der Corona-Zeit, dann die Schwierigkeit, dann eine Mannschaft zu formen, dann mit Neuzugängen, die teilweise ja Klinsmann noch gefordert hat, die Labbadia vielleicht gar nicht gewollt hätte. Dann dieser verspätete Saisonstart, jetzt diese vielen Spiele am Stück, dann diese ständigen Länderspielpausen. Es ist schon nicht einfach. Labbadia hatte sich dazu ja auch im 16er-Podcast geäußert mit Ewald Lien. Also wer da mal reinhören will, da spricht Labbadia sehr ehrlich und offen auch über die Situation, wie so die Trainingsabläufe sind und was es auch für ihn bedeutet, wenn dann eben wieder mal 7, 8 Spieler in der Welt umherreisen und dann nicht eingesetzt werden und dann wahrscheinlich noch in Quarantäne müssen. Das fand ich ein sehr offenes, schönes Interview. Und Fakt, jetzt haben wir uns nicht wirklich weiterentwickelt. Ich würde der Mannschaft und auch dem Verein noch Zeit geben. Fakt ist aber auch, dass wir es gegen Mainz 05, gegen die nach Schalke schlechteste Defensive der Liga nicht geschafft haben, mal einen Torschuss zu kreieren, nicht den Abschluss suchen und finden konnten. Die Konter wurden fahrig nicht mal wirklich direkt zu Ende gespielt. Es war einfach zu überhastet. Es ist wenig Spielwitz, wenig Spielidee erkennbar. Ich sehe da keine Bewegung so richtig, keinen Leader. Ich hoffe, dass mit Guendouzi jetzt jemand da ist, der diesen Siegeswillen, diesen Biss reinbringt, den ich mir auch so ein bisschen von Toussaint eigentlich erwartet hätte, was vielleicht auch noch kommen kann. Ich meine, der ist jetzt auch noch nicht lange da. ich hoffe auch so ein bisschen, wenn Córdoba dann zurückkommt und wieder fit ist, dass der dann noch weiter einschlägt, denn er hat ja bisher schon überzeugt und bisher ein echtes Feuerwerk abgebrannt.
Ich hatte eben auch schon wieder was auf den Lippen, aber da hätte ich unterbrechen müssen, deswegen alles gut.
Ja, also ich will auch nicht alles schwarz malen. Ich bin auch immer schnell dabei zu kritisieren und Dinge schlecht zu reden. Ich habe das so ein bisschen ironisch irgendwo jetzt geschrieben. Man hat jetzt gegen Mainz quasi gepunktet und hat einen Mitkonkurrenten auf Distanz gehalten oder hat ihn nicht näher kommen lassen. Das war natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir in diese Tabellenregionen ab Platz 14, 15 kommen. Aber um jetzt mal einen Abschluss für mich zu finden in dieser Hinsicht, wenn man schaut, dass man unter Dardai Zehnter wird mit Spielern wie, ich sag jetzt mal, Eswein, Haraguchi, und wie sie nicht alle heißen und Lustenberger. Und jetzt haben wir Spieler im Kader, die einen Marktwert von 25 und 30 Millionen haben. Und wir dümpeln da irgendwo ab Tabellenplatz 10 rum und schaffen es dann nicht mal gegen Mainz ein paar Torchancen zu kreieren oder mal gegen müde Gladbacher, die durch Doppelbelastung wirklich am Ende waren, da mal so einen K.O.-Stich, so einen Nadelstich zu setzen, was ich mir von Hertha manchmal wünschen würde. Ja, so eine, jetzt bringe ich hier so einen flammenden Appell. Aber es ist wirklich. Aber ich würde mir das einfach von Hertha manchmal wünschen, dass man dann auch mal so einen Konter ausspielt, dass man mal einen Nadelstich setzt und dass man mehr Biss hat und mal eiskalt zuschlägt und ja, dann Killerinstinkt ist das richtige Wort. Und ich habe es vorher schon in unserer Kölner Hertha-Gruppe erwähnt. Ich habe gesagt, Leute, es ist Mainz 05, Mainz liegt uns nicht. Die haben jetzt ewig nicht gewonnen und ich habe es irgendwie kommen sehen. Also ich hätte mich da nicht gewundert, wenn der Mateta, der ja irgendwie mit dem Ball da fast bis nach Ruhleben rennen wollte, da noch in der 89. oder wann es war, das 1-0 macht und wir das Ding sogar noch verlieren. Ich hätte es irgendwie unterschrieben am Ende, aber ja, so sind nun mal jetzt die Fakten und damit müssen wir jetzt erstmal leben. Wie gesagt, ich würde der Truppe um Labbadia da auch noch Zeit geben. Ich bin halt auch gespannt, wie er Leute wie Löwen beispielsweise noch einbringen will. Ein Askasibar, der konnte natürlich auch noch nicht so viel zeigen. Es ist ein großer und breiter Kader. Ich bin auch gespannt, was aus Alderete wird, wie der sich noch entwickelt, denn er hat ja auch gute Ansätze gezeigt. Und ja, Seefuig muss man halt auch schauen. Ich würde ihn jetzt auch noch nicht abschreiben. Ja, so viel erstmal zu meiner Sicht der Dinge.
Wie viel Zeit gibt ihr denn Hertha BSC noch, um sich zu verbessern? Und wenn es nicht besser wird, was wird dann bei Hertha BSC passieren? Den einen oder anderen gibt's ja schon, die sich dann kritisch gegenüber Labbadia äußern. Das Thema hatte ich im ersten Teil schon mal kurz mit dem Dennis gehabt. Da wir sehen ihn eigentlich jetzt nicht so im Ziel der Kritik oder wir fänden es nicht berechtigt, vor allem ihn zu kritisieren. Denn man darf nicht vergessen, Gegenbauer ist seit 2008 Präsident, Michael Preetz ist seit 2009 in der Geschäftsführung. Meines Erachtens ist es die Geschäftsführung, die nachweisen muss, dass sie Hertha besser machen können. Und ich bin sehr gespannt, wie lange man bei Hertha noch geduldig ist. Also ich glaube, viele sind bereit, Zeit für den Umbruch zu geben. Aber die Frage ist, wie lange noch? Was seht ihr für gerechtfertigt an?
Wenn ich da kurz ansetzen darf, dann kann Dennis auch gleich nachlegen. Ich sehe da so ein bisschen Parallelen zum DFB. Also man hat dort Joachim Löw seit vielen Jahren auf dem Stuhl. Man hat mit Bierhoff den immer gleichen Manager, der immer die gleichen Parolen ausspricht, der immer wieder sagt, ja, wir wollen den Umbruch schaffen. Und Umbruch, du hast immer wieder Umbruch, seit gefühlt schon jetzt 2-3 Jahren. Also eigentlich spätestens seit dem WM aus. Und bei Hertha sich so eine ähnliche Stagnation. Es ist immer wieder Gegenbauer, der eigentlich auch keinen wirklichen Gegenkandidaten hat. Preetz, der irgendwie zumindest jetzt, wenn man so als Beobachter sich dazu äußert, der irgendwie scheinbar fest in seinem Sattel sitzt. Natürlich hat er auch Kritiker, ganz klar, aber es scheint irgendwie alles so, ach, es läuft ja irgendwie weiter und wir schauen einfach mal und wir befinden uns ja im Umbruch. Ja, aber dann ist die Frage, und da setze ich jetzt an Bremchens Frage an, wie viel Zeit gibt man diesem ganzen Projekt? Und wann kommt man an den Punkt, dass der Baum brennt? Ja? Und da ist schon, oder man muss dann schon schauen, wie machen sich die Neuzugänge? Will man vielleicht noch mal 400 Millionen in die Hand nehmen, um dann irgendwie mal ein 1:2, weiß ich, auswärts in Freiburg zu schaffen oder was weiß ich. Ne? Es sind halt die, was sind die Ansprüche? Wo will man hin? Und ja, Europa wäre auch für mich mal wieder ganz nett, ein paar internationale Spiele. Aber wenn ich dann höre Big City Club und wir wollen in die Champions League, was sind Realität und Anspruch? Und gerade habe ich so das Gefühl, liegt das sehr weit auseinander.
Ja, also da setze ich direkt an. Ich denke, das Denken vom Investor war, dass das ziemlich schnell geht, glaube ich. So habe ich das Gefühl. Und ich finde es prinzipiell auch gut, dass von dem Geld einiges benutzt wurde, um Lasten abzubauen. Ja, aber ich denke auch, die Geschäftsleitung, also dem Gegenbauer, kann man nur den Vorwurf machen, sag ich mal, dass er so lange am Preetz festhält. Und dem Preetz, wie du schon sagst, es ist immer wieder dasselbe, was gesagt wurde. Und mittlerweile bin auch ich so, ich bin zwar nicht so einer von diesen Parolenschwinger, dass er jetzt da sofort gekickt werden muss, aber man muss jetzt wirklich langsam diese sportliche Leitung hinterfragen und auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, so dieses Scouting, weil es kommt, finde ich, immer so wieder dieselben Spielertypen, die, wenn es mal gut läuft, sehr schnell selbstzufrieden sind und denen der Biss fehlt, die vermeintlich leichten Gegner wirklich niederzuspielen. Ja, und das zieht sich aber bei allen Trainern durch. Deswegen, das ist auch wieder eine Sache, wo ich dem Labbadia gerne noch auf jeden Fall diese Saison zu Ende sehen machen will. Ja, und Gott, komisches Deutsch. Aber auf jeden Fall, dem Labbadia möchte ich da schon noch Zeit geben, weil der ist ja jetzt in einem der chaotischsten Momente zum Verein gekommen. Und ich finde, da braucht man echt Geduld, dass er da sein Ding sportlich aufbauen kann. Aber im Hintergrund ist da lange schon Hertha was schuldig, was diese sportliche Leitung über dem Trainerteam angeht.
Ich weiß nicht, ob das populistisch klingt, aber ich habe irgendwie in letzter Zeit so den Eindruck, also ehe Labbadia geht, wäre es eigentlich gerechtfertigter, dass Preetz den Hut nimmt, wenn das sich so fortsetzt, wie es derzeit ist oder auf Dauer so fortsetzt.
Ja, da fehlt uns halt so ein bisschen der Einblick, ne? Also man hat ja auch gehört, diese Transferperiode, ich finde es ja auch okay, dass sie nicht jede verrückte Summe ausgegeben haben, um was Teufel wen zu holen. Das hat ja Labbadia schon gesagt, das hat er so auch noch nicht erlebt und da schienen ja an doch einige andere Kandidaten eigentlich auf dem Zettel gewesen zu sein. Da wissen wir halt nicht, wie da die Ansage von Preetz ist bei solchen Suchen nach Spielern und Möglichkeiten, das Geld auszugeben. Oder wie da wirklich der gemeinsame Nenner bei Labbadia und Preetz jetzt da auch ist.
Ja, aber was mich halt stört, ist, dass dieses demnächst wird besser oder demnächst wird's besser oder irgendwas ist immer. Zu den Vor-Windhorst-Zeiten hieß es halt, wir sind finanziell limitiert, sonst wären wir besser. Den kann man ja noch folgen. Dann, wir haben halt einen Umbruch, wir haben dann noch einen Umbruch oder der Transfermarkt ist im Moment schwer. Man muss ja auch ganz deutlich nochmal sagen, wir haben im Moment ein Beispiel in der Stadt in Köpenick, die, ich glaube, zweimal hintereinander, jeweils immer Sommersaison, den gesamten Kader auf den Kopf gestellt haben.
Ja.
Und die haben damit den Klassenerhalt geschafft und die sind im Moment damit deutlich vorhärter, wo man sich ja mal fragen muss, warum habt ihr eigentlich immer nur Gründe, warum etwas nicht funktioniert? Wo sind denn mal die Gründe, dass etwas funktioniert?
Das ist ja das, was ich meinte, ne? Da guck dir mal die Spielertypen an, die sich Union geholt hat, ne? Das hast du auch gesehen, wie die im Unterzahl gespielt haben. Dieses Kämpferische und Union macht auch Fußball. Also es ist jetzt nicht so, als wenn die da nur am Ackern sind, aber die haben halt Leute, die wirklich schinden für den Erfolg. Und da fehlen mir die Leute bei uns. Und das muss ich wiederum sagen, das ist eine Sache, die auch ganz klar auf der Ebene Preetz stattfinden muss und auf der Scouting-Ebene und dann auch auf der Trainerebene. Und da nehme ich aber, wie gesagt, den Labbadia noch ein bisschen Schutz, weil die Spieler, der große Teil, die wir vorhin angesprochen haben, sind ja noch nicht unter seinem Einfluss geholt worden, ja. Schwierig. Also ich finde, der hat es eigentlich mit am schwierigsten, sondern da ist dann diese Entwicklung, die nicht vorankommt, schon auf der Ebene darüber zu sehen.
Ja, das sehe ich auch relativ ähnlich. Er ist da eigentlich so die ärmste Sau, wenn man das jetzt mal so salopp formulieren möchte. Natürlich, wenn man jetzt Union und Hertha vergleicht, das sind unterschiedliche Voraussetzungen und Ambitionen. Union war so ein bisschen der gefeierte Underdog, der Aufsteiger, der so ein bisschen belächelt wird, den alle cool abfeiern und sagen, ja, und die gehören in die erste Liga und haben natürlich andere Mittel und suchen natürlich auch andere Spielertypen. Und bei Hertha wird eben größer gedacht, ach Mensch, da ist so ein Guendouzi bei Arsenal unzufrieden. Ach komm, den holen wir einfach mal. Vielleicht schlägt er ja ein. Also er hat bis jetzt eingeschlagen, aber versteht mich da nicht falsch. Manchmal wirkt das bei Hertha so ein bisschen nach Aktionismus. Oh, jetzt haben wir 30 Millionen Budget für einen Stürmer, dann holen wir doch hier so einen vom AC Mailand. Und ohne irgendwie mal zu schauen, passt ja überhaupt ins Profil, bringt ja das mit, was wir suchen, was wir für Spielertypen brauchen. Wenn ich mir Unions Kader angucke, da kommt ein Robin Knoche, der, ich glaube, 28 oder was ist, der schon mehrere hundert gefühlt Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, der war ablösefrei auf dem Markt. Und Union schlägt zu, nimmt ihn unter Vertrag, holt dann den Schlotterbeck aus Freiburg, holt Max Kruse, den ich auch, wenn es da ein paar Gegenstimmen sicherlich gibt, gerne bei uns gesehen hätte. Weil Max Kruse ist ein Spielertyp, der hat so ein Radar auf dem Platz, der sieht, der, also jetzt ist so ein abgedroschener Spruch, aber der liest das Spiel, der sieht, was um sich herum passiert. Der ist ein leidenschaftlicher Kicker, der ist gut am Ball, aber auch ein Kampfschwein. Und du brauchst solche abgezockten Typen. Meine und das Rede. Fehlt mir bei uns so ein bisschen. Ja, Cunha kann das sein, aber du kannst halt nicht, wenn einer von elf sich aufreißt.
Ja, und auch nicht so jung. Ne? Ich finde, da ist der Cunha auch noch zu jung für, um da wirklich dieser Typ zu sein, weil du nimmst auch einem Erfahrenen als junger Mitspieler das auch eher ab. Und da sind wir wieder bei der Personalie Kevin Prinz Boateng. Ich weiß, jetzt werden einige mit den Augen rollen oder stöhnen, aber sowas in der Richtung hätte Hertha vielleicht doch ganz gut getan.
Ja, sehe ich auch so. Also nicht jetzt unbedingt bei Boateng.
Ja, aber ich sag bisschen, so ein Typ halt.
So ein Spielertyp, genau. Der fehlt uns und bei uns in der Altersstruktur. Zum Beispiel würde ich mir von so einem Niklas Stark halt wünschen, dass er jetzt in diese Rolle endlich mal reinwächst. Er ist jetzt Mitte 20, er ist kein Talent mehr und ich erwarte jetzt so ein bisschen den nächsten Schritt, dass er in diese Kapitänsrolle wächst, vielleicht sich auch auf der 6 dann festspielt, wenn es für die Innenverteidigung nicht mehr reicht. Aber dass er auch mal so ein bisschen vorne weggeht. Aber er ist dann auch immer so, ja, wir haben uns mehr erhofft und wir schauen mal nach vorne, wir sind im Umbruch und das ist mir immer so ein bisschen Palaver und ich will jetzt Union gar nicht in den Himmel loben, um Gottes Willen. Aber auch zum Beispiel, wenn ich mir den Kader von Stuttgart anschaue, ja, da sind junge Wilde, aber da sind auch erfahrene Spieler und die spielen begeisternden Fußball. Da hast du den Eindruck, alle 11 Spieler haben Lust und die spielen teilweise so erfrischend und jetzt liegen sie 1-3 zurück und spielen dann noch unentschieden. Ja, wo der Kalajdzic dann noch sagt, ja schade, ich habe mich im Manager-Tippspiel nicht selber aufgestellt, nachdem er 2 Tore gemacht hat. Ja, und solche Typen fehlen mir irgendwie bei uns. Also, oder sehe ich das vielleicht völlig überzogen
das,
jetzt?
Das ist genau das, was ich auch meine. Und da jetzt wieder zurück zu Dardai, der hat ja schon vor 40 Jahren gesagt, wir haben nur nette Schwiegersöhne, aber keine Wölfe. Und das ist das Problem. Und das scheint irgendwie das Hertha nicht hinzukriegen und wer auch immer dafür verantwortlich ist. Und da sehe ich dann doch eher auch Preetz, so eine Leute für uns zu finden.
Na gut, wir hatten einen Wolf, aber der ist jetzt in Köln.
Tja.
Oh.
Ja. Nee, so. Aber und ich glaube auch, der Niklas Stark wird über diesen Status, jetzt muss er den letzten Schritt machen, wird er nicht mehr hinauskommen. Sorry in seine Richtung, aber ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten er noch bekommen soll, diesen Entwicklungsschritt zu machen. Er ist jetzt lang genug in diesem Verein und der ist zu leise und ich glaube auch nicht, dass der das lernt, lauter zu werden.
Ich muss mal kurz laut sein, weil mit Blick auf die Uhr, um mal so ein bisschen die Stimmung runterzureißen.
Oh, du bist ja hier voll der, du hast jetzt voll die Romantik zerstört.
Ja, ich weiß.
Schön mit Feuer ausgetreten.
Ja, aber ich schaffe das heute sonst nicht mehr mit der Nachbearbeitung. Wobei, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht in Rage reden. Es gibt ja so den schönen Spruch, es ist nicht alles schlecht. Bei allem bei aller berechtigten Kritik an der sportlichen Situation von Hertha BSC, um das vielleicht ein bisschen versöhnlicher abzuschließen. Ich finde, dass wir nach wie vor trotz allem immer noch eine Perspektive haben mit vielen Spielern. Ja. Viele Spieler, auch wenn sie im Moment nicht funktionieren, würde ich noch nicht abschreiben wollen. Das gilt sowohl für Piontek als auch für Askasibar und für Toussaint auch noch nicht. Auch ein Kalou hat damals ein Jahr in Berlin gehabt, wo es gar nicht funktionierte und nachher klappte es dann. Insofern will ich jetzt das Team und nicht abschreiben und jetzt sagen, es ist alles schlecht. Auch wie sich Hertha gerade in den letzten Wochen und Monaten, vor allem auch die Fans, neben dem Platz gezeigt haben. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Fahnenaktion hatten wir.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Und also das gehört auch zu dem Fazit. Wir hatten das ja letztens in der Folge schon mit dem Marco und mit dem Fabian, dass wir über das soziale Engagement der Hertha-Fans und des Vereins gesprochen haben. Also es gibt auch viel Licht, aber lustigerweise ist es im Moment so, dass da, wo es neben dem Sport im Moment gut funktioniert, ist es vor allem das Sportliche, was im Moment doch ein bisschen zu denken gibt und enttäuscht.
Das hast du sehr treffend gesagt. Ich finde auch, die Nebenschauplätze laufen sehr gut. Gerade diese sozialen Engagements, Hertha-Kneipe und das mit dem 1892 Liter, das sind so lauter Aktionen und da gibt es noch viel mehr, die sind super und da sieht der Verein auch schon mittlerweile besser aus. Auch diese Notlösung mit dem Trikot, dass sie da Hertha-Kneipe drauf hatten, das finde ich sehr sympathisch. Ja, und die Hoffnung stirbt nicht aus, dass das Sportliche jetzt irgendwann nachzieht. Und ich sage ja, diese Saison wird es auf und ab gehen und Labbadia braucht die Zeit.
Ja. Lennart, von dir noch was? Dann wäre das nämlich das Schlusswort dann jetzt.
Genau.
Ich teile eure Meinung. Ich finde dieses soziale Engagement, auch die Brustwerbungsaktion, sage ich jetzt mal, sehr gelungen. Auch diese Fahnenaktion, auch wenn natürlich so von außen gesagt wurde, ja, das hätte man sich ja gerne von Faninitiativen gewünscht. Aber es hatte den Effekt, wir waren, das war PR, wir waren im Gespräch, es hat funktioniert. Und jetzt auch beispielsweise Herr Tino besucht mit Marco Rehmer dann eine Kinderklinik und so Sachen. Das sind eben so Dinge, ja, wenn schon dieses Kiez-Training momentan nicht funktioniert, du musst irgendwie die Menschen, vor allem die Berliner, wieder so ein bisschen für dich gewinnen. Und da muss ich sagen, das machen sie ganz gut momentan, weil ja vor allem auch der Herr Keuter auch viel Kritik sich hier unter anhören lassen muss. Um es bei Bremchen zu bleiben, es gibt auch Lichtblicke, es gibt positive Dinge. Der Kader hat Potenzial, er muss es halt nur lernen abzurufen und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Und schauen wir, ob wir die Flamme am Lodern halten können.
Oh, das war ja klar. Dann hätte ich noch eine Anmerkung noch. Mumbai ist dann halt doch irgendwie nicht ganz so nah. Man wird's merken an der Tonqualität der Tonspur. Beim Lennart war's wahrscheinlich, besser geht's dann halt nicht. Also es wird halt ein bisschen rauschen, das ist so. Wir hatten da halt teilweise ein bisschen Probleme mit dem Internet. Den musste ich noch bringen.
Ich hab gewartet.
Der ist so schlecht, aber wann kannst du den schon mal bringen?
Eben. Ja. Und der Folgentitel muss ja immer auch genannt werden. Ne? Ist ja ähnlich wie auch bei Gemischtes Hack, wenn die dann da zu ihrem Folgentitel kommen, dann haben wir die Nummer jetzt auch untergebracht.
Ja, wobei es wird dann doch wahrscheinlich ganz banal nur ein Exilhartaner in Indien sein.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, okay. Nee, vielen Dank, das war's. Ich bedanke mich bei euch. Lennart, dir alles Gute in Indien. Bleib gesund vor allem.
Auf jeden Fall.
Oder bleib gesund und viel Spaß beim Eingewöhnen da. Und dann wünsche ich euch vor allem, weil wir uns wahrscheinlich vorher nicht mehr sprechen werden, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und Hauhe.
Ja, wünsche ich euch beiden auch ebenso. Hauhe.
Genau. Ich danke euch für die lieben Worte und ja, bleibt auch gesund. Viele Grüße. Ich sage Namaste in die Welt und frohe Weihnachten, einen guten Rutsch dann schon mal und Hauhe.